Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Unsere Nachtwache bringt uns gleich auf den Olympischen Stand jetzt.
Sexisten, Antisemiten und Bodyshamer, das hochnotpeinliche Olympia-Orga-Komitee.
Die beste aller Zweiten. Die zweite Bundesliga startet und bekommt auf meinsportpodcast.de einen eigenen Podcast.
Und Johannes Goller, der Handballer, blickt auf den Olympia-Auftakt gegen Spanien voraus. Ja, das sind sie auch wieder heute, unsere Olympia-lastigen Themen, die am Freitag, dem 23. Juli, Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich wieder Geburtstagskinder, die Ereignisse des heutigen Tags in der Sportgeschichte, und die sind heute wirklich historisch und epochal, unter anderem mit einem Mann, der im Leben und im Sport von den Toten auferstanden ist. Und wir haben natürlich Top und Flop für euch.
Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, ein bisschen was vorbereitet. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid, und wir halten euch heute gar nicht lange mit Vorreden auf, denn ihr wollt natürlich wissen, was ist denn in der Nacht in Tokio passiert, und das hat für euch unser Kollege Andreas Thies, unser quasi Olympia-Nachtwächter, der hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen bei seiner Nachtwache und versorgt euch jetzt mit allem Wichtigen, was sich bisher Stand jetzt in Tokio ereignet hat.
Tja, guten Morgen Malte und Andreas. Ja, ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen, aber wir haben ja heute noch eine eher ruhige Nacht hinter uns gebracht. Vor der Eröffnungsfeier, die am Mittag im Olympiastadion in Tokio über die Bühne geht, waren nur Wettbewerbe im Rudern und Bogenschießen in der Planung. Und es waren schon einige deutsche Athleten im Einsatz, und darauf schauen wir natürlich auch in den nächsten 16 Tagen. Der Sea Forest Waterway ist Heimat für die Ruderinnen und Ruderer, und dort fanden heute die ersten Vorläufe statt. Bis zum 31. Juli finden hier 14 Entscheidungen statt, 7 bei den Frauen und 7 bei den Männern. Heute fanden die Vorläufe in den ersten 6 Bootsklassen statt. Eröffnet wurde der Tag an der Regattastrecke vom Einer der Männer. Eine der deutschen Medaillenhoffnungen ist dabei Oliver Zeitler. Der Welt- und zweifache Europameister wird morgen 25 Jahre alt. Er war im 6. und letzten Vorlauf im Einsatz und konnte diesen dann aber auch sicher gewinnen. Er steht damit schon im Viertelfinale, das dann am Montag ausgetragen wird. Seine größten Konkurrenten, der Däne Sverre Nielsen und Ketil Borch aus Norwegen, die zogen ebenfalls als Sieger in die nächste Runde ein. Auch der Doppelvierer der Frauen hat sich in guter Form gezeigt. Daniela Schulze, Franziska Kampmann, Carlotta Ndrangide und Frieda Hämmerling am Schlag konnten ihren stark besetzten Vorlauf gegen die Niederländerinnen und die Britinnen für sich entscheiden und ins Finale einziehen, das am Dienstag dann ausgetragen wird. Für die weiteren deutschen Boote endete der erste Tag der Ruderregatta mit wahrscheinlich dann auch einer Enttäuschung. Sowohl der Doppelvierer der Herren um den zweimaligen Olympiasieger Karl Schulze als auch die Doppelzweier der Frauen und Männer konnten sich nicht für das Finale qualifizieren. Die müssen in den Hoffnungslauf. Rudern wird uns natürlich auch in den nächsten Tagen beschäftigen. Morgen geht es weiter mit Hoffnungsläufen und dann auch weiteren Vorläufen. Kommen wir zum Bogenschießen. Dort stand am Morgen die Qualifikation bei den Frauen an. Die Männer sind zur Stunde noch mit ihrer Platzierungsrunde beschäftigt. In dieser Platzierungsrunde geht es darum, alleine möglichst viele Punkte zu machen, um dann seine Gegnerin bzw. seinen Gegner für die K.O.-Runde zu bekommen. Dabei tritt dann in der ersten Runde der K.O.-Runde der oder die Bestplatzierte aus dieser Platzierungsrunde gegen den oder die 64. an und so weiter. Für Deutschland bei den Bogenschützinnen sind die Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh, die hatte ja in Rio 2016 Silber geholt, Charlene Schwarz und Michelle Kroppen im Einsatz. Kroppen hinterließ dann allerdings in der Qualifikation den besten Eindruck der drei deutschen Schützinnen. Sie belegte mit 655 Punkten Platz 11, Lisa Unruh kam mit 647 Punkten auf Rang 26 und Charlene Schwarz belegt den 60. Platz. Ab Dienstag werden dann die Bogenschützinnen ihre K.O.-Runde austragen. Hierbei waren die drei südkoreanischen Starterinnen auf den ersten drei Plätzen. Das waren schon die sportlichen Nachrichten aus Tokio. Heute um 13 Uhr findet dann die Eröffnungsfeier statt. mit Laura Ludwig und Patrick Haustring ja als Fahnenträgerinnen und Fahnenträger für die deutsche Mannschaft. Malte und ich kommen dann heute Nachmittag mit unserer ersten Zusammenfassung bei Flair der Ringe wieder als Podcast rüber. Ich gehe jetzt ins Bett und gebe dann wieder zurück an euch, Malte und Andreas.
Stand jetzt aktuell.
Soweit also ganz aktuell zu den ersten sportlichen Leistungen des Tages, die geleistet wurden, bevor es ganz offiziell eigentlich losgeht. Und das geht's ja heute erst dann ab 13 Uhr mit der Eröffnungsfeier.
Laura Ludwig und Patrick Haustring werden dann die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen. Die beiden haben bei der Abstimmung unter Sportlern und unter Fans die meisten Stimmen erhalten. Wir hatten das hier in Stand jetzt ja auch thematisiert.
Auch wenn ich persönlich da ein anderes Pärchen für den Job bevorzugt hätte, eine absolut gute und auch nachvollziehbare Wahl. Beide mega erfolgreich, zum vierten Mal bei Olympia dabei. Also ja, die Wahl kann man eigentlich nur gut finden.
Ja, eine deutlich bessere zumindest, als das Organisationskomitee in Tokio bei Teilen des Personals für die Eröffnungsfeier getroffen hat. Und selbst wenn Ludwig und Haustring stolpern würden oder ihnen die Fahne runterfällt, so peinlich wie das Verhalten der mittlerweile zum Glück gefeuerten Organisationsmitglieder, könnten sie gar nicht sein. Wenn es nicht so traurig wäre, Malte, wäre das fast schon zum Lachen, oder?
Ja, nee, das Lachen, das bleibt einem da eher im Hals stecken, wie bei den Gags von Kentaro Kobayashi. Das ist ein japanischer, in Anführungsstrichen, Comedian und sollte eigentlich der Direktor der Eröffnungsfeier sein. Aber er wurde aus seinem Amt entfernt, zu Recht, weil es Videos von ihm gab, die sind ans Licht gekommen. Videos, in denen er antisemitische Witze über den Holocaust machte.
Boah. Ja, und Witze über Behinderte wurden zum Rücktrittsgrund für Keigo Oyamada, dem Komponisten der Eröffnungsfeier. Und auch der Kreativdirektor der Spiele stolperte über sein, naja, eigentümliches Humorverständnis, muss man sagen. Er wollte die japanische Plus-Size-Entertainerin Naomi Watanabe bei der Eröffnungsfeier mit Schweineohren als Olympic auf die Bühne schicken. Der spinnt ja wohl.
Was rauchen die da im Komitee eigentlich? Also die Frage stellt sich, oder? Und einer der ersten, der zurückgetreten war, war der 83-jährige Orga-Chef Yoshiro Mori. Er hatte sich öffentlich echauffiert, dass sich Sitzungen mit Frauen wegen deren Gequassel, also das sei ein Zitat, das sage jetzt nicht ich, endlos hinziehen würden. Das sei ja gar nicht zum Aushalten. Und er musste wegen dieses frauenfeindlichen Gesabbels dann auch den Hut nehmen, völlig zu Recht.
Das ist so unfassbar. Also hoffentlich sind dann damit auch wirklich alle Peinlichkeiten entfernt worden und die Eröffnungsfeier wird dann auch ohne Zuschauer halbwegs stimmungsvoll und ein Erlebnis und hat hoffentlich dann auch ein paar ikonische Momente zu bieten, an die wir uns noch lange gerne zurückerinnern.
Wir haben jetzt ja dank unseres fortgeschrittenen Alters schon ein paar Eröffnungsfeiern miterleben dürfen. Welcher Moment war denn Stand jetzt der Moment, Andreas, der dir am meisten haften geblieben ist?
Na gut, muss ich sagen, das war unter anderem wahrscheinlich 1992 in Barcelona. Das ist bei mir so ganz weit vorne. Ein spanischer Basketballer, schlag mich aber, hieß glaube ich Juan Antonio San Efianio, der entzündete als Fackelträger einen Pfeil, den der, das ist das Entscheidende dabei, den der Rollstuhl-Bogenschütze Antonio Rebell quer durch das Stadion in die Flammenschale schoss und damit das Feuer entfachte. Das war ein schönes Zusammenspiel eben zwischen diesem Para-Gedanken und eben auch diesem großen Basketballer, die es ja in Spanien auch eine Menge gibt. War eine tolle Integration der paralympischen Bewegung dann auch bei den Olympischen Spielen, die ja eigentlich dann immer danach erst auch nochmal ihre Bühne haben. Und natürlich dann 2012, muss man sagen, James Bond, der zusammen mit der Queen aus dem Heli springt. Was für eine großartige Idee, muss man sagen. Aber klar, das passt natürlich zu London. Das Video wird heute noch geklickt. Wie blöde, muss man sagen. Und zwar völlig zu Recht.
Absolut. Bei mir war es der Raketenmann bei der Eröffnungsfeier der Spiele 84 in L.A.
Ja,
erinnerst du dich
ja
auch noch?
Ja.
Ne?
Ja, du hast völlig recht.
Der mit dem Jetpack da durchs Stadion düste, schwer beeindruckt war ich damals. Zumal ich diesen Jetpack aus Ein Colt für alle Fälle kannte. Und das fand ich damals natürlich als Kind total cool. Hat mich extrem beeindruckt, nachhaltig. Und bewegt hat mich, als 1996 in Atlanta der von Parkinson gezeichnete Muhammad Ali das Feuer entzündete und das ganze Stadion fast still war. Also Gänsehaut.
Absolut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sitze jetzt hier gerade und bekomme in diesem Moment tatsächlich Gänsehaut. Und wir erinnern uns One Moment in Time und auch all die vielen Songs, über die wir auch schon gesprochen haben. Olympia hat schon was und kann schon was. Und auch diese Eröffnungsfeierlichkeiten, da haben viele schon richtig viel gut gemacht. Zum Glück haben sie richtig viele Idioten da jetzt in Tokio rausgeworfen. Und wir freuen uns auf eine schöne Eröffnungsfeier. Gucken wir mal, was habt ihr denn für Ideen? Also gibt es bei euch Ähnliches? Habt ihr ähnliche Gedanken an Eröffnungsfeierlichkeiten? Dann schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. 0331 298 5028.
Stand jetzt aktuell.
Nicht nur Olympia startet heute offiziell, sondern ja auch die zweite Bundesliga, und die wird angesichts der Fülle an Traditionsteams und großen Namen dieses Jahr als die wohl stärkste zweite Liga aller Zeiten verkauft. Grund genug auch für mein Sportpodcast.de, sie mit einem eigenen regelmäßigen Podcast zu würdigen. Die beste aller Zweiten heißt dieser Podcast und der wird moderiert von Yannick Meyer, und Yannick ist auch hier. Hallo Yannick.
Hi Malte, grüß dich.
Yannick, jetzt jubeln alle über die großen Namen, aber wenn man mal ganz genau hinguckt, im Prinzip haben die großen Namen sich ja selbst ein bisschen besudelt. Sie sind abgestiegen, in der ersten Liga gescheitert, weil sie einfach nicht gut gearbeitet haben in den letzten Jahren. Ist diese Liga, die zweite Liga, denn trotzdem wirklich attraktiv?
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, die sich so vor dem Start stellt, finde ich. Ist das jetzt nur eine Liga für Fußballromantiker, die es eben gerne haben, sich Traditionsvereine anzuschauen, oder ist sie auch wirklich sportlich begehrenswert, sage ich mal? Das ist so das, was so das Ungewisse ist. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass wir eine sehr gute, eine sehr spannende Liga sehen. Auch wenn wir uns mal die Kader von den Mannschaften anschauen, von den großen Traditionsvereinen, wie sich da verstärkt wurde, finde ich das sehr ordentlich. Und ich gehe wirklich davon aus, dass da auf uns sehr, sehr gute und packende Spiele warten.
Packende Spiele, worauf freust du dich denn am meisten persönlich jetzt?
Ich freue mich natürlich am meisten auf diese vielen Traditionsvereine. Das sind ja nicht nur die Absteiger mit Werder Bremen und Schalke 04, natürlich riesengroße Namen, sondern auch die Ostclubs, die aufgestiegen sind. Hansa Rostock, Dynamo Dresden, das wird einfach fantastisch. Ich habe einfach richtig Lust auf diese Liga, denn gefühlt ist jedes Spiel sehr interessant, jedes Spiel hat seine Reize, und das war ansonsten in den letzten Jahren in der Liga nicht so. Und deswegen dieser Slogan, die beste Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten, der ist ja schon so ein bisschen abgenutzt, weil er gefühlt jedes Jahr benutzt wird. Aber dieses Jahr kann man wirklich nur sagen, wenn nicht dieses Jahr, wann denn dann mit diesen Clubs, die dabei sind.
Jetzt hast du die ganzen großen Namen schon genannt. Wer sind denn aus diesem Club der großen Namen für dich die Favoriten auf den Aufstieg oder vielleicht eine ganz andere Mannschaft? Keine von den ganz Großen.
Ja, das ist schwierig. Also für mich auf jeden Fall ein Hauptausstiegskandidat ist Schalke 04, weil ich wirklich finde, dass Rufen Schröder dort sehr, sehr gute Arbeit jetzt geleistet hat im Sommertransferfenster. Werder Bremen ist für mich nicht so ein Aufstiegskandidat, weil dort stehen einfach noch sehr viele Entscheidungen an. Der Kader steht noch nicht wirklich zusammen. Es ist irgendwie alles ungewiss. Frank Baumann hat vor kurzem gesagt, dass noch 10 bis 20 Transfers getätigt werden bis Ende August. Das heißt, die Spieler, die jetzt gegen Hannover 96 auf dem Platz stehen werden, die werden dann wahrscheinlich gar nicht die endgültige Mannschaft sein. Also sehe ich Bremen nicht so stark, aber auf jeden Fall Schalke. Den HSV muss man immer auf der Rechnung haben, auch wenn sie natürlich in den vergangenen Jahren mit Platz 4 immer sehr gut gefahren sind. Ja, und ansonsten sehe ich zum Beispiel auch den ersten Fußballclub Nürnberg sehr weit oben, denn auch dort hat man sich gut verstärkt. Dieter Hecking hat jetzt im zweiten Jahr dort wirklich was auf die Beine gebracht, was, denke ich mal, Fundament hat. Die darf man nicht vernachlässigen. Der FC St. Pauli, auch überragende Rückrunde gespielt. Natürlich Mamouche und Salazar, die daran entscheidend beteiligt waren jetzt in der Rückrunde, sind nicht mehr da. Trotzdem muss man auch die auf der Rechnung haben. Also natürlich, es werden viele Vereine oben mitspielen, von denen man auch ausgeht, aber ich bin mir sicher, da werden auch 2, 3 Überraschungsteams dazustoßen.
Du wirst das im Blick haben, blickst ja ab sofort jeden Donnerstag vor den jeweiligen Spieltagen voraus auf den Folgespieltag. Was erwartet uns denn da genau im Podcast?
Ja, da erwartet uns natürlich, wie du eben schon gesagt hast, eine Vorschau auf den jeweiligen Spieltag. Wir blicken natürlich ausführlich auf das Wochenende. Ich werde in der Regel 2 Gäste haben. Ja, die sind auch dann durchaus prominent, und ich denke mal, dass wir dort auf jeden Fall einen Mehrwert schaffen können. Wir werden natürlich auch nochmal zurückblicken, was ist bislang so passiert in der Liga, und dann gibt's natürlich einen ausführlichen Ausblick auf das Wochenende. Was sind die spannenden Spiele? Und jeweils an jedem Spieltag werden wir uns ein Topspiel rauspicken, über das wir nochmal spezieller reden, und am Ende gibt es ein Tippspiel, bei dem ich, der Moderator, gegen den jeweiligen Gast tippen werde, und da kann man natürlich gespannt sein, ob ich denn auch wirklich überhaupt so eines Moderators würdig bin für so eine zweite Liga, oder ob ich immer total daneben liege.
Tja, wenn du nach 3 Folgen das nicht gepackt hast, den Gast mal zu schlagen, dann wird's eng, ne? Aber da gucken wir dann bei gegebener Zeit drauf. Apropos drauf gucken, erste Folge ist ja seit gestern Abend online. Wer es noch nicht gehört hat, was erwartet den?
Den erwartet auf jeden Fall erstmal so einen Rundumblick, sage ich mal, auf die Liga. Was passiert so, was ist im Verein passiert? Natürlich blicken wir vor allem auf die größten Vereine. Gast ist bei mir gleich in der ersten Folge Martin Kind, der Geschäftsführer von Hannover 96. Mit dem werde ich auch auf die allgemeine Situation der Liga eingehen, aber natürlich insbesondere auf die Situation bei Hannover 96 und auch auf die Zielsetzung. Was möchte Hannover eigentlich in dieser starken Liga erreichen? Außerdem geht es um das Topspiel Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in der ersten Folge, die beste aller Zweiten.
Dann unbedingt reinschalten, mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren und dann seid ihr über die zweite Liga immer bestens im Bilde. Danke, Yannick.
Sehr gerne.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist heute die Turnerin Simone Biles, denn die hat von Twitter ein eigenes Emoji verliehen bekommen. Eine Ziege, die einen Turnanzug und eine Goldmedaille trägt. Das klingt jetzt erstmal beleidigend, ist es aber nicht. Hätte nahtlos auch von den Kollegen von der Eröffnungsfeier da in Japan kommen können, war es aber nicht. Denn Ziege heißt ja auf Englisch Goat und das Wort ist ja die Abkürzung für Greatest of All Time und das ist Biles im Turn ja nun mal Rekordweltmeisterin und zudem trat sie auch schon häufig in einem Trikot mit silbernen Strassstein in Form eines Ziegenkopfes an, um eben dieses Goat dann auch nochmal zu symbolisieren. Die Frau ist top in ihrer Sportart und greift jetzt in Tokio nach 6 Goldmedaillen.
Flop ist leider mal wieder das Coronavirus, denn das sorgt nicht nur in der zweiten Liga für Sorgesfalten, sondern verhindert auch den Auftakt in Liga 3. Der DFB hat das für heute geplante Drittliga-Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg coronabedingt absetzen müssen. Das MSV-Team samt Betreuerstab musste sich nach einem erneuten Corona-Fall zum wiederholten Male in Quarantäne begeben.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren herzlich Judith Arndt zum 45. Die ehemalige deutsche Radrennfahrerin hat heute Geburtstag. 2004 und 2012 wurde sie bei den Olympischen Spielen jeweils Zweite. Außerdem gewann sie viermal die WM und 2012, da beendete sie standesgemäß mit ihrem WM-Titel, ihrem letzten WM-Titel, dann auch ihre Karriere.
Ja, einen Titel hat er noch nicht, aber er wird ja auch erst 34 Jahre heute. Herzlichen Glückwunsch. Julian Nagelsmann als Spieler kam verletzungsbedingt schnell das Karriereende, aber als Trainer sorgte er schnell für Furore. Und jetzt mit dem FC Bayern soll dann auch endlich mal diese Titelscharte ausgewetzt werden.
Jetzt hast du gesagt, er ist erst 34. Unser letztes Geburtstagskind für heute ist erst 33, hat aber zweimal WM-Silber gewonnen im Mehrkampf der Turnerin. Nicht 2010 und 2011. Es geht also, naja gut, die Vergleiche hinken natürlich in dem Fall. Und das ist Philipp Boy, der Turner, der Brandenburger. Vor 9 Jahren hat er seine Karriere schon beendet und hatte da ja einen schweren Sturz am Reck wegzustecken und hat sich leider nicht mehr so erholt, dass er wieder Sport machen konnte in der Form wie vorher, also so gut sein würde wie vor der Verletzung. Er ist aber heute Unternehmer, gern gesehener Gast in sportlichen TV-Shows, wie zum Beispiel bei Ninja Warrior oder Ewige Helden. Und er versucht, Kinder an Bewegung ranzuführen. Das ist ein tolles Ding. Und ja, da wünschen wir ihm auch weiter viel Spaß und gratulieren herzlich.
Ganz, ganz toller Typ. Hab ihn beim Deutschen Turnfest in Berlin persönlich kennenlernen dürfen. Dort ist er quasi als Stargast bei der Eröffnungsfeier aufgetreten. Also die herzlichsten Grüße. Er lebt jetzt in Berlin. Happy Birthday auch allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Auch den nicht so sportlichen. Lasst euch heute schön feiern. Das ist euer Tag. Es ist Freitag. Macht richtig einen drauf und genießt diesen Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 23. Juli 2000 vollendete Tiger Woods mit gerade mal 24 Jahren und als jüngster Spieler aller Zeiten den Career Grand Slam. Er gewann die Open in Royal Ditham and then Ends und verwies Thomas Bjorn und Ernie Els um 8 Schläge auf die Plätze. Und am 23. Juli 2006 gewann er seinen dritten und stand jetzt letzten Open-Titel.
Und historisch und einzigartig ist das schon wirklich. Aber am 23. Juli 1989, da hatte es ein noch historischeres Ereignis gegeben und vor allen Dingen auch ein deutlich spannenderes Ereignis gegeben, nämlich das packendste und dramatischste Tour de France Finish aller Zeiten zwischen Greg LeMond und Laurent Fignon. Am letzten Tag der Tour, da gab es nicht diese Tour d'Honneur, wo kein Angriff auf den Spitzenreiter gemacht wird, sondern es gab ein richtiges Zeitfahren. Vor den letzten 24,5 Kilometern von Versailles zu den Champs-Élysées lag Frankreichs Publikumsliebling Laurent Fignon, der Sieger von 83 und 84, 50 Sekunden vor Le Mans. Alles sah nach einem triumphalen Heimerfolg aus. Doch Le Mans stand wie schon im Leben nach seinem schweren Jagdunfall auch im Sport noch einmal von den Toten auf. Zeitfahren, das war sein Ding und er trat wie der Teufel. Wie von der Tarantel gestochen, jagte er mit einem bei der Tour nie zuvor erzielten Schnitt von 54,545 km/h durch die Hauptstadt. Und Fignon verlor Sekunde um Sekunde.
The clock is counting down, so are the meters to the line. This is going to be incredible. Fignon is bouncing off the barriers here. He's lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?
Unglaublich aber wahr. Fignon brach im Ziel zusammen. An den Gittern herrschte lähmendes Entsetzen. Nach der knappsten Entscheidung in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt siegte Le Mans 1990 dann noch ein zweites Mal. Und als ob seitdem ein bleierner Flug über der Grand Nation liegt, gewann bis heute kein Franzose mehr die Tour. Fignon starb 2010 an Krebs, aber wird auch aufgrund des dramatischen Finishes 1989 in Frankreich noch heute vergöttert.
Stand jetzt aktuell.
Am Samstag startet für die deutsche Handballnationalmannschaft schon das olympische Turnier und der Auftakt ist gleich ein Hammer. Es geht nämlich gegen Spanien. Und Johannes Goller, der deutsche Mittelblock, der hat auf seiner Pressekonferenz vorab erklärt, wie es Stand jetzt um die Vorbereitung der deutschen Mannschaft denn bestellt ist.
Ja, ganz gut eigentlich. War ja bis jetzt so ein bisschen zweigeteilt. Also erst in Deutschland, ja, sozusagen auf gewohntem Terrain eine Vorbereitung mit super Bedingungen. Haben uns von Anfang an eigentlich gut gefunden, gut trainiert. Hatten dann auch zwei erfolgreiche Länderspiele, was uns auch nochmal einen Aufschwung gegeben hat. Dann hatten wir eine anstrengende Reise und sind hier nach Japan gekommen. Einige hatten, glaube ich, ein bisschen mit dem Jetlag zu tun, andere weniger. Aber auch hier konnten wir uns eigentlich von Anfang an sehr gut aufs Training konzentrieren, haben auch optimale Möglichkeiten, wenngleich wir natürlich auch hier in einer Art Quarantäne leben und ja, unseren abgetrennten Bereich im Hotel nur fürs Training verlassen.
Gollers Vorfreude auf das olympische Turnier trübt das allerdings nicht, ganz im Gegenteil, sagt er.
Ja, das wird eigentlich von Tag zu Tag mehr. Das ist natürlich dieses Jahr alles ein bisschen anders als das, was man von den Kollegen hört, die schon andere olympische Spiele unter normalen Bedingungen miterlebt haben. Nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, auch ein großes Ereignis.
Und ein großes Ereignis wird dann natürlich auch das erste Spiel gegen Spanien werden. Ein Gegner, den die DHB-Auswahl gleich aus mehreren Gründen ja eigentlich gut kennt.
Wir haben extrem viel Videomaterial und das Gute ist auch natürlich aus dem Januar ein frisches Spiel, was gegen unser System gut oder schlecht gelaufen ist. Wir haben ganz klar gesehen, dass wir einige Dinge ganz einfach verbessern können. Das Tempospiel in beide Richtungen, da müssen wir mehr von uns erwarten. Und auch unser Abwehrspiel war in dem Spiel nicht optimal. Und wenn wir das verbessern können, bin ich eigentlich echt zuversichtlich, dass es am Ende besser für uns ausgehen kann. Nichtsdestotrotz sind die Spanier natürlich eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft und es wird wieder ein heißes Spiel.
Ein heißes Spiel und natürlich gleich ein Gradmesser, denn ein guter Auftakt kann die eigenen Ambitionen natürlich untermauern und die sind nicht zuletzt durch DHB-Vize Bob Hanning ja hoch gesteckt worden. Medaille soll her, am besten Gold.
Ja, also auf jeden Fall haben wir ja gesagt, dass wir uns in der Gruppe so gut wie möglich präsentieren wollen. Und das heißt ja erstmal, dass wir unter die ersten vier kommen, um das Viertelfinale zu erreichen. Und ab da ist eigentlich alles möglich. Erfolgreiches Turnier geht aber für mich auch auf jeden Fall beim ersten Spiel los, dass wir da sofort gut reinkommen und uns ein gutes Gefühl holen. Und ja, ich habe das zweimal jetzt erlebt, dass man mit ja schlechten Spielen zu Beginn schon relativ viel wegwerfen kann in so einem Turnier. 2020 bei der EM haben wir ein schlechtes Auftaktspiel gegen Spanien gehabt oder ein schlechtes Gruppenspiel gegen Spanien und dadurch setzt man sich direkt sehr, sehr unter Druck und das wollen wir dieses Mal auf jeden Fall anders machen und ich bin auch zuversichtlich, weil wir wirklich viel Qualität in der Mannschaft haben und auch der nötige Spaß dabei ist. Also wir sind alle gerne hier, das merkt man, und sind alle bereit, auch viel zu investieren, um für Deutschland erfolgreich Handball zu spielen.
Basis dafür natürlich die Abwehr mit Johannes Goller im Mittelblock zusammen mit Finn Lemke oder Henrik Pekeler. Welche Rollenaufteilung ist denn da vorgesehen, auch für Goller?
Ja, also im Großen und Ganzen haben wir natürlich ein Abwehrsystem, das für alle gleich ist. Die Größe ergibt sich natürlich dadurch, dass Finn, glaube ich, einer der besten Blockspieler ist, die es im Handball gibt, allein durch seine Größe. Von daher, wenn man mit Finn spielt, hat man eher diesen aggressiveren Part und muss mehr nach vorne arbeiten. Und wenn Hendrik und ich zusammen spielen, sind wir eher so, dass wir ja gleich aufgeteilte Rollen haben sozusagen. Also aber im Großen und Ganzen gibt es da eigentlich keine Unterschiede, weil wir natürlich ein festgelegtes System haben, in dem jeder seine Aufgaben zu erfüllen hat.
Und das dann hoffentlich am Samstag gegen Spanien mit Bravour für einen positiven Start ins Turnier. Wir halten euch über den natürlich dann auf jeden Fall am Samstag wie jeden olympischen Tag im Flair der Ringe Podcast auf dem Laufenden. Und Flair der Ringe, den Podcast gibt es an jedem Wettkampftag immer ab 16.16 Uhr frisch zum Download auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eures Vertrauens.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Naja, das ist ein volles Olympia-Wochenende. Das steht uns natürlich ins Haus. Gleich ab 13 Uhr gibt es die Eröffnungsfeier in Tokio. Wir haben schon davon gesprochen. Am Samstag gibt es unter anderem dann das Straßenrennen der Herren im Radsport. Es wird Hockey gespielt mit den Duellen Kanada gegen Deutschland bei den Männern, Großbritannien gegen Deutschland bei den Frauen, Handball mit Deutschland gegen Spanien, Tischtennis, Rudern, Schwimmen, eieieiei.
Ja, und sonntags sind dann die deutschen Fußballer wieder dran. Nach der Schlappe gegen Brasilien gestern geht's gegen Saudi-Arabien und damit auch schon fast um alles. Nur mit dem Sieg sind die Chancen auf die K.O.-Runde für die deutsche Mannschaft dann überhaupt noch zu wahren. Und Deutschland ist auch dann im Hockey bei den Herren wieder dran. Gegen Belgien geht's. Dazu gibt's Triathlon und Schwimmen und natürlich noch ganz vieles mehr. Bereitet euch doch einfach mal auf die einzelnen Sportarten bei Olympia ein bisschen vor. Klickt mal durch unser Angebot im Podcast Flair der Ringe. Da gibt es ja nicht nur die täglichen Berichte dann ab heute, sondern, wenn ihr ein bisschen zurückblättert, gibt es Olympedia, unsere akustische Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen. Da stellen wir euch die Sportarten mit Geschichte und allem, was dazu gehört, ein bisschen ausführlicher vor.
Ansonsten gibt es noch viele außerolympische Sportgeschichten an diesem Wochenende. Testspiele zum Beispiel im Fußball. Die Bayern kicken morgen gegen Ajax Amsterdam. Die zweite Bundesliga startet in die Saison mit Schalke gegen den Hamburger Sportverein. Nochmal gleich ein richtiges Brett am Anfang. Dazu noch viel Tennis, olympisch wie nicht olympisch, Golf auf der European und auf der PGA Tour.
Und ein Damen-Major mit dem Evian Championship gibt es ja auch noch. Das läuft ja auch noch parallel.
Also jo. Richtig, richtig was los.
Absolut. Und irgendwas davon wird sicherlich Montag dann auch bei uns hier Thema sein. Irgendwie so herausragend sein, dass es das Tagesgespräch dann am Montag noch bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, es wird was zu Olympia sein.
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, denn dieses Turnier wollte ich fast sagen, aber dieses Ereignis sorgt ja immer für irgendwelche Geschichten. Und da haben wir garantiert auch was für euch. Ab 7.07 Uhr, wie ihr das gewohnt sein dürft, sind wir natürlich dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl einfach mal abonnieren. Schreibt gerne auch eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes. Insgesamt, Malte hat es gesagt, meinsportpodcast.de hat zu Olympia, aber auch zu allen anderen Sportarten so, so viel. Hört gerne weiter fleißig.
Ja, zum Beispiel heute Nachmittag ab 16.16 Uhr unsere Tageszusammenfassung der Olympischen Spiele mit dem Kollegen Andreas Thies und mir. Wir arbeiten, während Andreas Wurm Wochenende machen darf, übrigens auch. Also uns gibt's auch am Wochenende und stand jetzt dann am Montag wieder. Andreas, ruh dich schön aus.
Selbstverständlich, aber wenn du meinst, dass ich mich ausruhe, dann hast du dich getäuscht. Ich mache sowohl morgen als auch übermorgen jeweils 6 Stunden am Tag Radio. Die einen sagen, das ist was zum Arbeiten, die anderen sagen, da steht dass ich die Beine in den Bauch, aber ihr könnt gerne auch mal bei Antenne Niedersachsen reinhören, so als lebender Beweis, ne, Malte?
Das geht natürlich auch. Oder ihr hört beim Sportradio Deutschland rein. Da hört ihr zwar keinen von uns, aber vielleicht den einen oder anderen Experten von meinsportpodcast.de, den ihr vielleicht auch von Stand jetzt kennt. Und da werdet ihr vor allen Dingen auch aktuell über die Olympischen Spiele dann noch informiert. Also wenn ihr nicht Antenne Niedersachsen hört, dann hört ihr vielleicht da mal rein. DAB Plus oder Webstream auf sportradio-deutschland.de. Alle 15 15 Minuten gibt's da Nachrichten. Da verpasst ihr, sag ich mal, keine Medaille. Also, und jetzt nochmal Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus bis 16.16 Uhr. Wir haben tolle Anfangszeiten, oder?
Ach, herrlich, herrlich. Ja, das ist, aber das bleibt im Kopf, bleibt im Ohr, ja, bleibt im, also wo man es haben will.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.